SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Pascal Fournier, hallo. Es geht so gut wie nichts im deutschen Bahnverkehr. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zum 35-stündigen Streik aufgerufen, weil man ja die 35-Stunden-Woche erkämpfen will. Und so kommt es seit gestern Abend bzw. seit heute früh zu massiven Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs, wie es eine Bahnsprecherin ausdrückte. Man kann aber auch sagen, es geht so gut wie nichts. Nun gehört die Bahn dem Bund, aber Bundesverkehrsminister Wissing will sich in den Tarifkonflikt nicht einschalten. Er belässt es bei einem Appell an die Gewerkschaft.
Wer von Streikrecht Gebrauch macht, der muss auch Verantwortung übernehmen und das heißt konstruktiv verhandeln. Hier entsteht der Eindruck, dass Gründe zum Streiken gesucht werden anstatt Lösungen im Tarifkonflikt. Ich erwarte, dass man sich nicht destruktiv verhält, sondern lösungsorientiert, verantwortungsvoll. Die Menschen brauchen Mobilität und die Bahn ist ein wichtiger Verkehrsträger für unser Land.
Lange durchschnaufen konnten sie nicht, die Haushaltspolitiker, nachdem sie mit erheblicher Verspätung den Etat für dieses Jahr zusammen hatten. Es ist so ähnlich wie bei der Steuererklärung. Kaum ist eine fertig, steht gefühlt schon die nächste an. Heute hat das Haushaltsverfahren für 2025 begonnen und das wird definitiv nicht einfacher als das für dieses Jahr. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Das zeigt sich schon in einem Brief, den Finanzminister Christian Lindner an seine Kabinettskollegen geschickt hat. Da werden nämlich klare Obergrenzen für die Ausgabenwünsche genannt. Mehr als man im vergangenen Jahr einmal gemeinsam vereinbart hat, gibt's nicht, sagt Lindner. Und das bedeutet für die meisten Ministerien, sie müssen 2025 mit weniger Geld auskommen als in diesem Jahr. Das dürfte keinem Minister gefallen. Aber ohne Einsparungen geht's nicht, heißt es zur Begründung aus dem Finanzministerium. Von einem Finanzloch im unteren zweistelligen Milliardenbereich ist die Rede. Dazu kommt, die Ampel hat für den aktuellen Haushalt fast alle Rücklagen verwendet. Da ist also fast nichts mehr zu holen. Und das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zur Schuldenbremse klare Grenzen für die Aufnahme neuer Schulden gezogen.
Das klingt, als stünden der Ampel neue, schwierige Gespräche ins Haus.
Nun, der Haushalt 2025 könnte tatsächlich zu einer neuen Belastungsprobe für die Ampel werden. Das hört man auch aus vielen Gesprächen hier in Berlin. Es ist ja nicht nur so, dass kein Ministerium gerne einspart. Es gibt ja auch ein paar grundsätzliche Unterschiede. Nehmen wir das Thema Sozialausgaben. Finanzminister Lindner, der zugleich FDP-Chef ist, wirbt dafür Zurückhaltung. Ganz konkret hat er ein dreijähriges Moratorium für neue Sozialausgaben vorgeschlagen. SPD und Grüne haben das aber postwendend abgelehnt. Auf der anderen Seite könnten sich SPD und Grüne höhere Schulden vorstellen, zum Beispiel durch ein Aussetzen der Schuldenbremse. Da wiederum sagen Lindner und seine FDP nicht mit uns.
In den USA sind die Wogen des Super Tuesday noch nicht ganz abgeebbt. Da steht Präsident Biden heute Abend Ortszeit vor seinem nächsten wichtigen Auftritt. Manche Beobachter sagen, vor dem vielleicht wichtigsten Auftritt seiner politischen Laufbahn. Der Präsident hält nämlich eine Rede zur Lage der Nation. Einer Nation, deren tiefe Spaltung selbst diesseits des Atlantiks deutlich zu spüren ist und die ihrem Präsidenten insgesamt skeptisch gegenübersteht, parteiübergreifend mindestens wegen seines hohen Alters. Der Historiker Manfred Berg vom Heidelberger Zentrum für Amerikastudien rechnet gerade angesichts der Vorbehalte vieler Amerikanerinnen und Amerikaner mit einem besonders sorgfältig durchgeplanten und choreografierten Auftritt. Im SWR sagte Berg:
Er muss vor allem die Wechselwähler gewinnen und diejenigen, die sich selbst als moderate Republikaner sehen, also die zum Beispiel jetzt bei den Vorwahlen Nikki Haley unterstützt haben. Er muss seine ökonomischen Erfolge in den Mittelpunkt stellen und er muss die klare Alternative benennen, dass Donald Trump weiterhin eine Gefahr für die amerikanische Demokratie darstellt.
Heute Abend wird es noch ein bisschen offizieller. Schweden ist Mitglied der NATO. Die politischen Voraussetzungen sind ja eigentlich mit dem Okay des ungarischen Parlaments und der Unterschrift des ungarischen Präsidenten schon erfüllt. Aber so ein bedeutender Schritt braucht natürlich wenigstens ein bisschen zeremoniell. Und das erfolgt heute Abend Ortszeit in Washington. Nina Barth.
Es ist zwar nur eine Formsache, aber eine entscheidende. Der schwedische Ministerpräsident Christensen und der schwedische Außenminister Billström übergeben dem amerikanischen Außenminister Blinken heute in Washington die Beitrittsunterlagen zum NATO-Beitritt Schwedens. Und damit ist Schweden dann offiziell NATO-Mitglied. Die Unterlagen müssen im US-Außenministerium hinterlegt werden, weil das für die Registrierung von NATO-Dokumenten zuständig ist. Im US-Außenministerium liegt auch der Gründungsvertrag zur NATO. Am Abend ist der schwedische Ministerpräsident dann auch zu Gast bei Präsident Bidens Rede zur Lage der Nation im US-Kongress.
In Bukarest hat der Kongress der Europäischen Volkspartei, EVP, Ursula von der Leyen mit klarer Mehrheit zur Spitzenkandidatin für die Europawahl im Juni gekürt. Zuvor hatte sie in ihrer Bewerbungsrede eindringlich vor den anstehenden Risiken für Europa gewarnt, Stichworte Populisten, Nationalisten, Rechtsextremisten und russische Unterwanderung. Und von der Leyen verwies auf Erfolge ihres europäischen Green Deal.
We have resisted Putin's blackmail with his dirty coal, oil and gas.
Wir haben Widerstand geleistet gegen Putins Erpressungen mit seiner schmutzigen Kohle, seinem Öl und seinem Gas. Wir sind diese Abhängigkeit losgeworden. Zum ersten Mal produzieren wir in Europa mehr Energie aus Wind und Sonne als aus Gas. Das schafft gute Jobs, senkt die Preise, verringert die Luftverschmutzung und gibt uns Energiesicherheit. Aber wir stehen für pragmatische Lösungen, nicht für ideologische. Wir wissen, es gibt keine wettbewerbsfähige Wirtschaft ohne Klimaschutz. Und es gibt keinen Klimaschutz ohne eine wettbewerbsfähige Wirtschaft.
And there's no climate protection without a competitive economy.
Damit hat sie die Delegierten in Bukarest offenbar mehrheitlich überzeugt. Am Ende erhielt von der Leyen 400 von 499 Stimmen. Das sind gut 80%.
Fokus Südwest.
Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha hat das umstrittene Gesetz der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis verteidigt. Eine kontrollierte Abgabe könne zum Schutz vor gesundheitlichen Schäden beitragen, sagte der grünen Politiker heute im Stuttgarter Landtag. Knut Bauer hat die Debatte verfolgt.
Vom illegalen Cannabishandel habe nur die organisierte Kriminalität profitiert, betont der grüne Gesundheitsminister. Lucha sieht gleichzeitig offene organisatorische Fragen und plädiert für eine Verschiebung des Gesetzes auf 1. Oktober. Dagegen spricht sich der Koalitionspartner CDU grundsätzlich gegen die Cannabis-Legalisierung aus. Für den FDP-Gesundheitsexperten Hausmann verdeutlicht die Debatte die Dissonanzen in der grün-schwarzen Landesregierung. Wer bei diesem Thema derart zerstritten sei, könne auch in Baden-Württemberg keine verantwortungsvolle Drogenpolitik machen, so der Oppositionspolitiker.
Morgen ist Weltfrauentag. Aus diesem Anlass hat der baden-württembergische Landtag heute über Frauenpolitik debattiert. Zahlreiche Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen forderten, es brauche mehr weibliche Abgeordnete, und zwar in allen Parlamenten. Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart, Christian Susanka.
Frauen sind immer noch deutlich geringer vertreten als Männer, egal ob im Landtag von Baden-Württemberg oder in den Kommunalparlamenten von Städten und Kreisen. Daran müsse sich etwas ändern, fordern die frauenpolitischen Sprecherinnen von CDU Huber und Kliche Behnke, SPD. Ein Problem sei unter anderem die unzureichende und unzuverlässige Kinderbetreuung von der Kita bis zur Ganztagesschule. Da müsse Baden-Württemberg sich tatsächlich verbessern, räumte die grüne Staatssekretärin aus dem Sozialministerium Leidig ein. Die frauenpolitische Sprecherin der AfD Wolle warnte, dass die aktuelle Debatte um Gleichberechtigung für Frauen zu einer Benachteiligung der nächsten männlichen Generation führen könne.
Und sonst so?
Malende Tiere gibt es viele. Hunde, Affen, Esel, Elefanten und noch einige Arten mehr, die halt irgendwie Farbe aufs Papier oder auf die Leinwand bringen. Ob das dann Kunst ist, was dabei herauskommt, oder einfach nur zufälliges Gekrakel, das hängt dann vor allem am Betrachter, wie bei vielen menschlich gemalten Bildern übrigens auch. Jedenfalls, unter malenden Tieren gab es einen regelrechten Superstar. Picasso, eine Kombination aus Pig für Schwein und Picasso, eine malende 5-Zentner-Sau, die in Südafrika lebte, gab und lebte, denn in der vergangenen Nacht ist Picasso auf einem Gnadenhof in Südafrika gestorben. Sie starb an chronischer rheumatoider Arthritis und wurde 8 Jahre alt. Stefan Überbach über einen ungewöhnlichen Verlust für die Kunstwelt.
Picasso ist ja im Lauf der Zeit zu einer regelrechten Kunstsensation geworden. Es gab auf der ganzen Welt Ausstellungen mit ihren Werken in Kapstadt, in London, in Peking, auch in Deutschland. Die Bilder wurden verkauft und zwar zu ziemlich ordentlichen Preisen. Der spanische Tennisstar Rafael Nadal zum Beispiel war ein großer Fan. Und das Gemälde mit dem Titel Wild and Free, wild und frei, hat es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Als teuerstes Bild, das jemals von einem Tier gemalt worden ist. Es wurde nämlich verkauft für umgerechnet knapp 24.000 Euro.
In der Regel werden Bilder nach dem Ableben des Künstlers ja deutlich wertvoller. Insofern gute Nachrichten, per Internet gibt es noch etliche Werke von Picasso zu kaufen. Und der Erlös für die Bilder kommt dem Gnadenhof zugute, auf dem sie gelebt hat.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.